Ich lese den Predigttext von heute, das ist 1. Petrus 1, Verse 13 bis 21 nach der Lutherbibel. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben in 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen einen jedoch richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt.
Ich bete. Ja, wir preisen und loben dich, und das tut uns gut. Und wir wünschen uns sehr, dass du dich darüber freust. Aber vielmehr noch brauchen wir es, dass du mit uns redest, dass du uns das zusprichst, das uns aufrichtet, das uns erinnert daran, wer wir sind durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Und der uns zurüstet durch das Wort und uns beauftragt und sendet. Und der uns sagt, wie unser Leben als Nachfolger Christi in dieser Welt gelingen kann. Deshalb wollen wir jetzt, Herr, auf dich hören und wollen dich bitten, dass du redest, dass du durch meine menschlichen Worte sprichst, dass du sie gebrauchst als Transportmittel, um unsere Herzen anzurühren und unser Leben reich zu machen. Amen. Liebe Gemeinde, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. So haben wir vorhin gesungen in dem Lied zwischen Himmel und Erde. Wir leben noch hier auf dieser Erde und wir leben noch nicht im Himmel. Und je mehr wir uns nach dem Himmel sehnen, umso deutlicher empfinden wir eben genau das. Und auch umgekehrt, je mehr wir wahrnehmen, was in dieser Welt alles nicht in Ordnung ist, je mehr wir auch unser eigenes Leben unter den Vorzeichen der Vergänglichkeit und Endlichkeit sehen, je mehr wir unsere eigenen Grenzen, unsere Fehler, unsere Schwächen und Schwachheiten erkennen und sie uns auch selbst zugestehen, desto mehr sehnen wir uns nach dem Himmel. Aber, und hier kommt jetzt nicht irgendein Aber, nicht irgendeine Einschränkung, sondern hier kommt das große göttliche Aber. Genau so hat Gott sich das gedacht. So hat er es gewollt. Das ist genau die Position, in die Gott die Nachfolger seines menschgewordenen Sohnes des Christus Jesus hineinstellt. Weil es eben dem entspricht, wie dieser menschgewordene Gottessohn Jesus von Nazareth gelebt und dann schließlich gelitten hat und gestorben ist. So wie wir es gesungen haben, zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Genau das hat Gott gewollt, von langer Hand geplant. So würden wir bei menschlicher Planung sagen, oder wie Petrus es schreibt, er ist zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt war. Also wirklich von ganz langer Hand geplant. Und das ist genau so, in dieser Weise notwendig, im buchstäblichen Sinne notwendend gewesen, weil da eben dieser Riss war und ist zwischen Himmel und Erde. Beherrscht von der Gier nach Leben, nach Macht, nach Erfolg, nach Reichtum, nach Sex und was uns da alles vorgaukelt, uns das Leben zu bringen, sind wir Menschen. Unwissend, dass wir uns so von dem Urgrund des Lebens, dem Schöpfer, Gott, immer weiter entfernen. Und dass wir so in leb- und sinnlosen Traditionen gefangen leben und sind. Rituale, Übungen, Opferhandlungen, Lebensweisen, die wir von unseren Vätern übernommen haben, mit denen sie schon meinten, Gott für sich gewinnen zu können. Von langer Hand geplant, um unseretwillen und jetzt offenbar gemacht, aufgedeckt, ans Licht gebracht. Und deshalb, weil Gott das um unseretwillen tut, getan hat, ja um der ganzen Menschheit willen geplant hat, jetzt am Ende der Zeiten, deshalb kann das nicht ohne Folgen bleiben. Deshalb leben eben auch die, die durch ihn an Gott glauben, mitten in dieser Welt und sind doch nicht mehr von dieser Welt. Wir leben als Christen schon mit dem Kopf im Himmel, aber mit den Füßen, mit den Beinen noch auf dieser Erde. Und das alles eben um Christi willen, der uns vorausgegangen ist und der uns das überhaupt erst möglich gemacht hat. Alles um Christi willen, so möchte ich die Sätze unseres Predigttextes einmal heute zusammenfassen und dazu euch drei Punkte weitergeben, die ich heute Morgen auch in der Morgenandacht schon kurz angesprochen habe. Erstens, um Christi willen sind wir Heilige. Zweitens, um Christi willen sind wir Außerirdische. Und drittens, um Christi willen sind wir Erlöste. Erstens, wir sind um Christi willen Heilige. Ich hoffe, da stockt uns allen der Atem. Denn wenn ich da so an mein Leben denke und an so vieles, was da nicht in Ordnung ist, zucke ich bei dieser Aufforderung, heilig zu sein, doch kräftig zusammen. Ich bin nicht heilig. Und ich werde das wohl auch nie werden. Zumindest eben nicht in diesem landläufigen Sinne, dass ich alles richtig, also alles im Sinne Gottes mache. Nein, um meinetwillen bin ich nicht heilig. Aber um Christi willen. Vom Grundbegriff bedeutet heilig sein, ausgesondert zu sein, zu Gott zu gehören. Wir sind nicht heilig, wir werden geheiligt. So könnte man es kurz und knapp definieren. Und das schlägt natürlich dann durch, das kann eben nicht ohne Folgen bleiben. Heilig, der Kopf ist im Himmel. Nicht mein Kopf, nicht dein Kopf, aber unser Kopf, das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus. Und deshalb können wir zugleich mit beiden Beinen fest auf der Erde bleiben, stehen. Wie Petrus das formuliert, stärkt euren Verstand, seid nüchtern. Christen kann, ja Christen soll einen gesunden Realismus auszeichnen. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir müssen uns nichts schönreden und bitteschön schon gar nicht schön trinken. Wir können unsere Lebenssituation ehrlich betrachten. Und wir dürfen das Leben genießen. Wir dürfen das Leben genießen, da wo Gott uns das schenkt, wo das so gegeben wird von ihm. Und da, wo uns das Leben dann schwer wird, wir eben diese Zwischenzeit, dieses zwischen Baum und Borke sein, zwischen Himmel und Erde so überdeutlich spüren, da können wir das dann eben auch fröhlich aushalten. Fröhlich um Christi willen. Freut euch im Herrn alle Zeit, alle Wege. Auf dieser Erde, in dieser alten Weltzeit, in unserem alten irdischen Leben. Das ist doch schon das neue Leben kennt, wo wir doch schon mit dem Kopf im Himmel sind. Wir sind heilig, weil wir nicht mehr auf Teufel komm raus uns das Leben zu erkämpfen suchen müssen. Heilig, weil wir mit der Sehnsucht nach dem Leben umgehen können, weil wir diese Sehnsucht, die bitteschön auch wir Christen doch immer noch haben, weil wir aber nun diese Sehnsucht kanalisieren können in die Sehnsucht nach dem Leben, in der Herrlichkeit, in der Gegenwart, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Weil wir die Gier nach Leben als Kraft nutzen können für unseren Einsatz für Christus in dieser Welt. Ich bin in früheren Jahren bei Konferenzen, Pastoren, Studientagungen, was auch immer, der Letzte abends gewesen. Bis zum Letzten blieb ich dabei, hab das genossen, wollte nichts verpassen. Das war die Sehnsucht, die Lust, die Gier nach Leben, nach mehr. Auch schon eben als Christ, als Pastor, das hat sich dadurch noch nicht verflüchtigt. Aber ich habe immer mehr gelernt, das zu kanalisieren und zu nutzen, hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass man eher seinen Schlaf braucht. Aber eben auch gemerkt, wenn ich diesen Schlaf eben nicht bekomme, dann habe ich eben auch nicht mehr die Kraft, die Konzentration für das, wofür ich eigentlich da bin, den Dienst für Christus. Heilig um Christi willen. Zweitens, wir sind Außerirdische um Christi willen. Da hat heute Morgen bei der Morgenandacht im Restaurant schon mancher ein bisschen aufgelacht oder geschmunzelt, als ich das so gesagt habe. Aber mal ehrlich, das ist doch gut biblisch. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, weil Jesu Reich nicht von dieser Welt ist. Ich muss gestehen, ich wundere mich immer wieder oder entsetze mich eigentlich geradezu über nationalistische Töne von Christen und von Kirchen. So war ich entsetzt, wie texanische Freunde, Geschwister begeistert waren von Trump. Insbesondere auch von seinem Glaubenssatz und der Leitlinie seiner Politik America First. Ich weiß nicht, ob sie es noch sind. Genauso war ich entsetzt, als der Balkankrieg tobte und die serbisch-orthodoxe Kirche den rassistischen Kurs von Milosevic tatkräftig, vollmundig unterstützt hat, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, Koppelschlösser mit der Aufschrift Gott mit uns sind in den Augen Christi ein Greuel. Aber es geht natürlich nicht darum, nun zum Weltbürger zu werden. Das sagen ja auch manche, die eben diesem Chauvinismus widerstehen wollen. Ich bin Weltbürger. Nein, die Fremdlingschaft, von der die Bibel spricht, auch Petrus hier, bezieht sich ja eben auf jedes Land, auf die komplette Erde. Christen sind eben deshalb Außerirdische. Ihr Kopf ist schon im Himmel. Ihre Namen sind dort schon eingeschrieben in die Einwohnermeldeliste. Dein und mein Name stehen dort schon. Und gerade das kann und soll uns freisetzen, hier in der Fremde nun so zu leben, als ob wir schon dort wären. Hier schon so zu leben, als wären wir schon im Himmel. Nicht mehr der Zeitgeist, nicht mehr das, was man tut, soll uns treiben. Und ich meine jetzt auch das, was man denkt, was ein Christ zu tun hat, soll uns treiben. Soll unser Maßstab sein. Eben im alltäglichen Leben, gerade dort, soll sich unsere Art zu denken, zu handeln und zu reden, schon von diesem neuen Leben in der Herrlichkeit Gottes ausdrücken. Das, was da gilt, soll sozusagen schon hier von uns gelebt werden, weil wir nicht mehr unwissend sind, sondern um Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit wissen, weil wir seinen Willen kennen und vor allem, weil wir ihn, Gott selbst, persönlich kennen, sein innerstes Wesen. Und das ist Liebe. Gott ist Liebe. Interessant, dass der nächste Satz direkt nach unserem Predigtabschnitt, er ist bei der Einteilung der Perikope schlichtweg hinten runtergefallen, abgeschnitten worden. Schade, finde ich. Deswegen nenne ich ihn hier. Er spricht nämlich genau von dieser Liebe. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Die Folgen dessen, was wir hier lesen, ist genau das, dass wir einander lieb haben. Gott ist Liebe. Liebe, die Gemeinschaft wirkt. Liebe, die immer zur Tat werden will. Zu seiner Liebe gehören eben auch gerade auch seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Sie ist reine Liebe, ohne egoistische Motive. Sie ist bedingungslose Liebe, weil sie sein Wesen ist. Er ist Gott, der ohne Ansehen der Person richtet. Der auf uns schaut, die wir seine Liebe kennen, über denen er seine Liebe ausschüttet. Und er fragt uns dann, und, was habt ihr, was hast du mit dieser Liebe gemacht? Ich sage das hier jetzt einmal sehr ungeschützt. Hin und wieder bekomme ich im Haus von Mitarbeitern Rückmeldung darüber, wie ihnen Schwestern und Brüder unserer Gemeinde begegnen. Massiv fordernd, schimpfend über alles und jenes, manchmal auch geradezu unflätig in ihrer Wortwahl. Und ich frage mich dann, wo ist die Liebe? Und mehrmals habe ich miterleben müssen, dass Christen um ein Erbe gestritten haben. Ehrlich, das erschüttert mich. Da wird um alles Mögliche gekämpft von Menschen, die den Namen Christi immer ganz hoch halten. Mit harten Bandagen, als ob ihr Heil davon abhinge, möglichst viel rauszuholen. Und dabei sind wir doch Fremdlinge. Das ist doch gar nicht unser Metier. Wir sind doch Außerirdische um Christi willen. Und drittens sind wir Erlöste um Christi willen. Wir sind freigekauft. Auf uns hat niemand mehr einen Anspruch. Keine Frage, es gibt Ansprüche unserer Arbeitgeber, unserer Ehepartner, unserer Kinder, unserer Eltern, mancher Behörde in unserem Land. Aber das sind alles nur sehr begrenzte Ansprüche, die irgendeinen kleinen Teil unseres Lebens betreffen. Aber auf uns selbst, auf dich, auf mich, auf unsere Persönlichkeit hat nichts und niemand mehr einen Anspruch. Denn dafür wurde kein Lösegeld bezahlt, kein Silber und Gold. Da hat der Gottessohn die Stelle des Passahlammes eingenommen. Der, der Gott in einzigartiger Weise nahe war, der ertrug die Gottesferne in genauso einzigartiger Weise. Der ohne gleichen Gott verbundene starb, Gott verlassen, ohne gleichen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau da wurden wir freigekauft. Es ist vollbracht. Das war der Preis, den Gott gezahlt hat. Er ertrug es, dass der Riss, der zwischen Himmel und Erde ist, ihn selbst zerriss. Der Vater ertrug den Tod seines Sohnes. Und jeder, der ein Kind verloren hat, der hat eine Ahnung, was das in Gott ausgemacht haben muss. Immer wieder mokieren sich Menschen darüber, dass Gott so grausam sein kann. Und andere fragen, warum Gott nicht einen anderen Weg gewählt hat. Wenn er denn Gott ist, musste ihm das doch möglich sein. Ja, und ehrlich gesagt, das sind Fragen, die auch mir kommen und die ich letztlich nicht beantworten kann. Doch dann entdecke ich auch das, und ich finde das erstaunlich, dass trotz all dieser humanistischen Tendenzen und dieser aufklärerischen Fragen dann ganz viele Geschichten, Erzählungen, und zwar auch ganz moderne, die von Disney beispielsweise in Filme umgesetzt werden, dieses Erlösungsmotiv beinhalten. Da opfert sich jemand für andere oder einen anderen auf, um die zu retten. Und dahinter steht immer als Motivation die Liebe. Aus Liebe hat uns Gott erlöst, freigekauft durch seinen eigenen Sohn. Der Bann ist gebrochen. Wir sind freigesetzt, anders, neu zu leben. Wir können in Jesu Fußstapfen treten, obwohl, ja gerade weil wir wissen, dass sie uns viel zu groß sind. Aber wir müssen eben nichts mehr aus eigener Kraft leisten, erreichen. Wir dürfen auf Gottes Kraft bauen, die gerade ja in den Schwachen mächtig ist. Erlöst um Christi willen. Alles um Christi willen. Wie haben wir vorhin gesungen? Zwischen Himmel und Erde stehen wir. Und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da. Und du bist treu in dieser Zwischenzeit. Und wir wollen jetzt miteinander singen: Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Und in der letzten Strophe heißt es dann: Wer in dir bleibt, der lebt nicht mehr für sich. Er wird bestimmt von deiner Liebe und bringt Frucht für dich. Alles um Christi willen.